SWR 2 Wissen.
Ich bin froh, dass ich wieder auf der Insel bin, weil es sozusagen meine zweite Heimat ist, mein Zuhause. Und zweimal im Jahr fahre ich immer hier nach Sylt hin. 20 oder 25 Jahre schon.
Dies ist doch richtig schönes Wetter. Die ganze Atmosphäre der Insel, die gefällt mir ganz besonders. Das ist mir hier am allerschönsten.
Wir haben immer gerne ein paar Sturmtage dazwischen.
Eingefleischte Sylt-Fans. Sie kommen auch, wenn die Herbststürme toben. Dann ist zugleich der Sandhunger der Nordsee am größten. Der blanke Hans, wie die Sturmflut hier genannt wird, nagt an den Rändern der Insel. Dabei sind die Grundstücke auf Deutschlands nördlichstem Eiland knapp begehrt und teuer. Die Immobilienpreise haben ein Rekordniveau erreicht. Viele Einheimische können sich eine Wohnung auf Sylt nicht mehr leisten und ziehen aufs Festland. Dabei stehen zahlreiche Ferienhäuser die meiste Zeit des Jahres ungenutzt leer. Sylt, Ausverkauf einer Insel. Eine Sendung von Jörn Freienhagen. Der Hamburger Geschäftsmann Christian Preuß sitzt im Autozug von Nibül nach Westerland. Er hat aufgehört zu zählen, wie oft er schon auf Sylt war. Für ihn wurde seine Sylt-Sehnsucht eines Tages so stark, dass er beschloss, sich eine Unterkunft auf der Insel zu suchen.
Ich habe also schon, wie ich die Insel vor 40 Jahren das erste Mal kennengelernt habe, habe ich also gesagt, hier möchte ich irgendwann mal leben. Und nun hat sich diese Situation ergeben vor 5 Jahren und wir haben dann entschieden, dass ich hier nach oben gehe und hier oben eine Wohnung habe. Meine Frau lebt also weiterhin in Hamburg. Man pendelt also hin und her. In 2,5, 3 Stunden hat man die Großstadt Hamburg und ist dann auch wieder froh, wenn man auf dem Autozug sitzt und wieder auf seine kleine Insel zurückfährt.
Das Sylt-Gefühl zeigt sich bei vielen Urlaubern schon, wenn sie im Zug über den Hindenburgdamm rollen. Seit fast 90 Jahren gibt es diese Nabelschnur zwischen dem Festland und der Insel, 11 Kilometer lang. Befreiendes Durchatmen tritt bei Christian Preuß und anderen Feriengästen zum ersten Mal auf, wenn der Zug das Städtchen Nibül verlassen hat und den Damm erreicht, wenn Morsum und Archsum am anderen Ende des Damms in Sicht kommen, wenn die Kirche von Keitum und der Leuchtturm von Kampen allmählich Konturen annehmen. Der von Literaten so oft beschriebene Inselgeist macht sich bemerkbar. Der Bioklimatologe Heinrich Pfleiderer, der in den 1930er Jahren aus Süddeutschland nach Sylt kam und hier bis zu seinem Tode wirkte, sah alles im speziellen Meeresküstenklima begründet. Das schaffe so ein heiteres Wohlbefinden von Herz und Seele. Doch vom Meer profitieren auch andere Inseln und Küstenbadeorte. Was macht also den besonderen Reiz von Sylt aus?
Es ist die bekannte Mischung, wie man sie ja nirgendwo findet. Diese Mischung von Bohème, Großartigkeit der Natur und Komfort. Und zwar vollkommen unberührte Natur.
Das schrieb Romanautor Hermann von Wedderkopp in den 1920er Jahren in seinem Sylt-Roman »Adieu Berlin«. Gänzlich unberührt ist die Sylter Natur längst nicht mehr. Aber die klimatischen Vorzüge besitzt diese Insel nach wie vor. Mit fast 100 Quadratkilometer Fläche und einem 40 Kilometer langen Sandstrand ist Sylt die größte Insel an der Nordseeküste. Nirgendwo schlägt die Brandung stärker ans Ufer. Keine andere der ost- und nordfriesischen Inseln liegt so weit vom Festland entfernt wie Sylt und bietet dem Meer so die volle Stirn. Am Sylter Strand herrscht eine Luft, die wie Champagner wirkt, wenn man Klimaforscher Pfleiderer glauben darf. Das lockt die Urlauber seit eh und je. Rund 700.000 Gäste kommen inzwischen pro Jahr und buchen mehr als 7 Millionen Übernachtungen. Und die Tendenz ist steigend, allerdings auch bei den Preisen für Häuser und Eigentumswohnungen sowie den Mieten für Appartements. So steigt auch die Zahl derer, die auf Sylt arbeiten, den angebotenen Wohnraum auf der Insel aber nicht bezahlen können. Einer von ihnen ist Dr. Axel Eggert, Leiter der Luftmessstation des Umweltbundesamtes in Westerland.
Ich lebe in Nibül auf dem Festland, da ich tatsächlich das Leben auf Sylt mir nicht leisten kann. Das ist nicht möglich hier. Und Wohnungen gibt es auch eigentlich zu wenige, die man sich leisten kann. Ich mache das wie viele tausend andere Arbeiter, fleißigen Bienchen, die auf Sylt arbeiten, pendel ich mit der Nordostseebahn von Nibül nach Westerland und zurück. Das gehört dazu.
Auch für Frank Ebeling, 45 Jahre alt. Er arbeitet als Lagerist bei der Fischimbisskette Gosch in List, der nördlichsten Gemeinde auf Sylt. Die Insel ist praktisch seine Heimat. Als Jugendlicher war er mit den Eltern nach Sylt gekommen. In der Insel Disco hatte er seine Frau kennengelernt. Mit ihr und den gemeinsamen 3 Kindern lebte Ebeling lange auf der Insel, zuerst in List, dann in Wenningstedt. Heute wohnt die Familie auf dem Festland am Ende des Hindenburgdamms in Klangsbüll.
Vor 6 Jahren mussten wir uns dann dazu entschließen, die Insel zu verlassen. Die Kinder wurden etwas größer und fürs gleiche Geld kriegt man hier wesentlich mehr wie auf Sylt. Wir haben drüben 1.000 Euro für 100 Quadratmeter bezahlt, aber die wollen alle 3 Jahre 9% mehr Miete haben. Hier habe ich das für das gleiche Geld, ein bisschen weniger sogar noch. 160 Quadratmeter und knapp 800 Quadratmeter Grundstück.
Jetzt ist Frank Ebeling einer von 4.500 Pendlern, die täglich mit dem Zug auf die Insel fahren und denen Sylt als Wohnort zu teuer geworden ist. Leidensgenossen unter sich um 5.40 Uhr auf dem Bahnhof Klangsbüll.
Jetzt um diese Uhrzeit sind es mehr so Bäckereiverkäuferinnen. Die großen Läden, die kommen jetzt auch langsam los für all die Lidl, die Verkäufer. Weil auf Sylt wohnt ja kaum noch einer. Die Bauarbeiter fahren jetzt schon, weil die nächsten 5-6 Züge sind auf jeden Fall knüppeldicke voll. Weil die Handwerker ja doch früher anfangen und die Betriebe meistens um 9 oder 10 Uhr aufmachen und in der Stadt die ganzen Verkaufsläden. Hier sind auch viele Putzfirmen noch drin, die auch rüber müssen zum Putzen.
Nächste Station, Keitel.
In der Hauptsaison werden etwa 150.000 Menschen auf Sylt gezählt. Als Einwohner gemeldet sind nur knapp 20.000. Schätzungen gehen aber davon aus, dass nur 2/3 von ihnen tatsächlich auf der Insel leben. Ganze Straßenzüge oder Viertel sind den größten Teil des Jahres menschenleer, beobachtet der Mediziner Dr. Michael Eberlein. Er lebt seit 30 Jahren auf Sylt.
Ich fahre inzwischen im Winter und Herbst durch Gemeindestraßen, die ich aus meiner Kindheit kenne, wo früher tatsächlich Leben war, wo Kinder auf der Straße Fußball spielten. Und heute weiß ich ganz genau, in dieser und dieser und dieser Straße wohnen nur noch in den und den Häusern ein paar Menschen, die permanent wohnen. Das andere sind alles Häuser von Menschen, die ihren Zweitwohnsitz hier haben.
Nicht nur im reichen Kampen oder im idyllischen Braderup ist das so, wo hinter Natursteinmäuerchen und bepflanzten Wellen schmucke Villen und kleine Paläste stehen, mit Blick auf wogendes Schilfgras und das glitzernde Meer. Auch in List sind viele riedgedeckte Häuser zwischen den Dünen oft über Monate verwaist. Firmen mit Hausmeister und Gartenservice boomen. Neue Bauplätze für Privatleute oder Investoren werden hier zwar nicht mehr ausgewiesen, trotzdem haben die Immobilienmakler viel zu tun und verdienen gut. Denn ihre Provision richtet sich nach dem Verkaufspreis der Grundstücke. Eine Friesenkarte in Wenningstedt mit Strohdach und Nostalgiecharme, sehr gehobene Ausstattung, hat in diesem Jahr für 3,8 Millionen Euro den Eigentümer gewechselt. Das Haus bietet 200 Quadratmeter Platz und keinen Blick aufs Meer, dafür aber auf den Dorfteich. Michael Eberlein kennt aus Gesprächen in seiner Arztpraxis Schicksale, die sich hinter solchen Kaufangeboten zeigen.
Es ist in den letzten 2-3 Jahren immer mehr in den Vordergrund gerückt, dass tatsächlich, wenn ältere Menschen sterben werden, sich zu Lebzeiten Gedanken machen, wie geht das mit meinem Haus zum Beispiel weiter, dass wenn zum Beispiel jemand, der hier ein normales Haus hat, das auf dem Festland 350.000 Euro wert wäre, habe ich gerade den Fall vor 2 Monaten gehabt, dass die Patientin verstorben ist und dass die Angehörigen den neuen Preis, der dann auf dem Markt plötzlich mit 900.000 Euro, also dreifach als vergleichbar auf dem Festland, valutierte, dass dieses Haus verkauft werden musste, weil keiner die Erben auszahlen konnte.
Für attraktive Häuser in guten Lagen seien 3 bis 4 Millionen Euro als Kaufpreise auf Sylt normal, erklärt Immobilienmakler Peter Peters aus Braderup, wobei es nach oben keine Grenze gebe. Noch zu haben ist beispielsweise ein 160 Quadratmeter Haus in Keitum für 11,2 Millionen Euro, macht einen Preis von 70.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Die mit Abstand teuerste Immobilie, die Peters bisher verkauft hat, liegt in Kampen und kostete mehr als 20 Millionen Euro. Er sieht in solchen Objekten mehr als nur eine Immobilie.
Wir haben wunderschöne Anwesen oder Häuser an der Wattseite, beispielsweise in Morsum oder Keitum. Da werden dann eben solche Beträge aufgerufen. Aber dafür muss man auch sagen, haben sie dann 2.000-3.000 Quadratmeter Grundstück teilweise dabei. Dann sind sie in erster Meereslage. Das heißt, sie leben die Natur, sie erleben die Gezeiten Ebbe und Flut. Sie haben ein wahnsinniges Naturschauspiel. Das sind Kunstobjekte. Anders kann ich es gar nicht beschreiben. Sie kaufen ein Bild.
Manche Käufer vermieten ihre Immobilie, manche nutzen sie als Zweitwohnsitz. Anderen ist es einfach nur wichtig, sie zu besitzen. Als sichere Geldanlage in finanziell unsicheren Zeiten, erklärt der Sylter Bürgermeister Nicolas Heckel.
Immobilien sind sicherere Werte als irgendwelche Geldanlagen oder Wertpapiere. Von daher ist Grund und Boden wertvoll und das sehen wir auch auf Sylt. Der Grund und Boden bleibt und ist wertvoll.
Auf Sylt werden die höchsten Preise für Immobilien in ganz Deutschland erzielt. Und auch die Mieten sind auf ein Niveau gestiegen, das allenfalls mit Großstädten vergleichbar ist. So wie sich Finanzkrise und Geldmarktpolitik auf das Anlageverhalten auswirken, so wirkt sich die veränderte Sicherheitslage beim Urlauberverhalten aus. Ferienziele in Deutschland sind nach Anschlägen in ausländischen Gebieten wieder stärker gefragt. Sylt wird indes aus zwei Richtungen in die Zange genommen. Vom Festland durch den wachsenden Tourismus und vom Meer durch die Brandung der Nordsee. Was einerseits den Reiz der Insel ausmacht, das herbe Meeresklima, wird ihr andererseits zum Verhängnis in Gestalt der Landabbrüche. Jedes Jahr werden 2 bis 10 Meter der Inselsubstanz einfach fortgespült. Ein natürlicher Prozess, meint Professor Carsten Reise von der Wattenmeerstation des Alfred-Wegener-Instituts in List.
Die Nordsee reibt sich ja an der Insel Sylt, weil das die Insel ist, die am weitesten vorragt. Und die Naturkräfte sind eigentlich dabei, diese Insel auf Reihe zu bringen mit den übrigen. Nach etwa 5 Kilometern würde die Nordsee vielleicht Ruhe geben. Und daher ist Sylt so exponiert und in schwieriger Lage, ihre Position zu halten. Die Insel ist sicherlich sehr zerbrechlich von ihrer dünnen Gestalt her und verliert Substanz auf beiden Seiten.
Mit gewaltigen Sandaufspülungen arbeiten die für den Küstenschutz Verantwortlichen gegen den schleichenden Prozess der Erosion. Lange Zeit ein Fass ohne Boden. Der Blanke Hans ließ die Insel immer weiter schrumpfen. Doch inzwischen sind die Verluste kompensiert und zusätzlich wurde sogar ein Sandpuffer geschaffen. Nach mehr als 40 Jahren Sandaufspülung spricht Arft Hinrichsen vom Landesamt für Küstenschutz in Husum von einem echten Zuwachs.
Die Insel Sylt verliert jedes Jahr einen gewissen Teil an Sand, aber ein Teil bleibt auch liegen. Und dieser Sand, der liegen geblieben ist über die letzten Jahrzehnte, der hat dann dazu geführt, dass die sogenannten Vordünen angewachsen sind. Und so haben wir denn einen Puffer von 20, 30 Metern, die dann bei Sturmfluten angeknabbert werden können, ohne dass die Substanz der Insel verloren geht.
Auch bei den Sandaufspülungen ist viel Geld im Spiel. Seit dem Beginn der Maßnahmen in den 1970er Jahren haben der Bund und das Land Schleswig-Holstein insgesamt rund 210 Millionen Euro ausgegeben, was Sylt schon den Beinamen der Insel mit reichlich Sand und Kies eingebracht hat. Doch die hohen Ausgaben für den Erhalt der Insel bzw. für Landgewinn sorgen auch für hohe Einnahmen. Das für Sylt zuständige Finanzamt Nordfriesland soll nach Medienberichten in Relation zur Einwohnerzahl die meisten Steuereinnahmen aller deutschen Finanzämter erzielen. Die höchste Einzelsteuer ist dabei die Grunderwerbssteuer. Vor diesem Hintergrund seien die Ausgaben für die Sandaufspülungen letztlich gerechtfertigt, meint Arft Hinrichsen.
Wenn man das mal alles aufaddiert, liegt es wahrscheinlich so bei 200 Millionen Euro, die jedes Jahr an Steuern eingenommen werden. Die Steuereinnahmen von einem Jahr und dann hat man die ganzen Aufspülungen seit 1972 bezahlt, ist so gesehen ein guter Schnitt. Mit Sandaufspülungen, die jedes Jahr ungefähr 6 bis 7 Millionen Euro kosten, hat man einen sehr guten Schutz der Insel erreicht, weil das Gute jetzt bei den Sandaufspülungen ist, dass man keine Unterhaltungsmaßnahmen hat.
Als im Sommer 2016 berichtet wurde über den Zuwachs an Land, feierten viele das auf der Insel als das Sandwunder von Sylt. Und es hieß, die Insel werde ab jetzt immer größer. Doch Carsten Reise von der Wattenmeerstation Sylt dämpft die Euphorie. Man habe eben immer eine bestimmte Menge Sand aufgespült, auch wenn das Meer in einem Jahr nicht so viel weggeschwemmt habe. So sei der Überschuss entstanden.
Ja, das ist ein Polster. Es ist nicht richtig ein Gewinn für die Insel in dem Sinne, dass jetzt mehr Bauland da wäre oder so, sondern das ist ja eigentlich nur ein Sandpolster, das die Stürme auffangen soll. Und wenn dann wieder erwarten, es mal wesentlich stürmischer wird, als wir das in den letzten Jahren hatten, dann ist es ja nur gut so, dass der Puffer etwas mehr abhalten kann.
Der Sandpuffer hat Sylt aber immerhin eine vorübergehende Atempause verschafft, glaubt Reise. Doch damit sei die Achillesferse vor der Südspitze im Bereich der sogenannten Hörnum Odde noch nicht dauerhaft saniert. Es ist die schmalste Stelle der Insel, wo die Gefahr am größten ist, dass sie hier einmal auseinanderbrechen könnte.
Seit etwa 1968 nimmt die Insel dort rapide wieder ab, ist um etwa die Hälfte dessen wieder geschrumpft, was so seit 1800 zugewachsen ist. Und dies trifft nun gerade zusammen mit 1968 einer Großaktion, wo man Betonklötze zur Befestigung des Ufers von Hörnum eingesetzt hat. Und einen Teil dieser Betonklötze hat man nicht längs des Ufers, sondern quer zum Ufer, also so eine Art Buhne, die rausragt, in das Meer gelegt. Und die scheint wohl die Ursache für diesen Südspitzenverlust zu sein. Also da hat man mit dem Küstenschutz was richtig mal falsch gemacht.
Nach Ansicht von Carsten Reise müssten vorrangig die Betonklötze entfernt werden, was kaum möglich ist, weil sie tief eingesandet sind. Alle Küstenschutzprojekte seien außerdem erschwert durch die immer weiter vordringende Bebauung. Dass gerade in den südlichen Inselgemeinden nahe der Engstelle von Sylt neue Hotels entstanden sind, hält der Wissenschaftler für unverantwortlich. Die Sylter Gästeführerin Silke von Bremen pflichtet ihm bei. Besonders das vom TUI-Konzern errichtete Dorfhotel in Rantum passe nicht in die Landschaft.
Ich kann jeden, der auf Sylt investiert mit Großprojekten, sehr, sehr gut verstehen, weil man mit der Marke Sylt unendlich viel Geld machen kann. Nur die Einheimischen hier vor Ort und die politisch Verantwortlichen müssen sich natürlich genau überlegen, was bedeutet das, sich mit einem Weltkonzern einzulassen. Und sie wissen, dass ja viele Projekte noch folgen werden. Dann wird natürlich der Flugverkehr zunehmen, weil die Gäste müssen hierher. Es ist ein Teufelskreis. Autovermietungsfirmen. Das nächste ist, dass wir natürlich irgendwann auch unsere Kapazitätsgrenzen bekommen, was die Süßwasserblase anbelangt. Wir haben ja bisher inseleigenes Wasser, was hervorragend ist. Aber die ist natürlich nicht unendlich abzapfbar.
Immer mehr Hotels auf Sylt erfordern auch immer mehr Personal für Service, Gastronomie und Reinigung. Das Personal wiederum benötigt Unterkünfte, die auf der Insel immer knapper und damit immer teurer werden. Nach dem Abzug der Bundeswehr von ihrem Standort in List hatte die Gemeinde gehofft, die frei werdenden Häuser und Wohnungen übernehmen zu können, um mehr bezahlbaren Wohnraum für die Sylter zu schaffen. Doch der Bund zog es vor, die ehemaligen Bundeswehrimmobilien auf dem freien Markt anzubieten, um möglichst hohe Erlöse zu erzielen. Das macht Bürgermeister Nikolaus Heckel noch heute richtig wütend.
Der Bund hat an dem Ausverkauf der Insel maßgeblich beigetragen. Wenn man sich die Konsequenzen dessen ausmalt, was der Bund an wahnsinnig vielen Liegenschaften auf der Insel hatte und noch hat und diese Liegenschaften zu Höchstpreisen verkauft hat, dann hat er nichts anderes getan, als die Insel zu vermarkten und dazu beigetragen, unsere Grundstückspreise mit hochzutreiben.
Seit mehr als 10 Jahren steht das Kasernengelände der ehemaligen Marineversorgungsschule in List leer. Der Bund hatte den Zuschlag einem privaten Investor zu einem Sonderpreis erteilt, weil der versprach, dort eine Art Bildungscampus zu realisieren. Seitdem waren ein Internat, eine Hochschule und eine Außenstelle der Uni Hamburg im Gespräch. Doch aus all diesen Plänen wurde nichts. Das Verwaltungsgericht Schleswig hat der Gemeinde und dem Investor schon Ende 2013 aufgetragen, sich zu einigen. Das könnte noch dauern, befürchtet Carsten Reise von der Wattenmeerstation.
Der Bund gibt zwar 2/3 der Küstenschutzfinanzierung hinzu, aber wenn es dann um solche Details geht, dann geht es nur um die Aufstockung des Etats im Finanzministerium und die Gesamtlage an der Küste wird überhaupt nicht gesehen und es ist wirklich ein Jammer, dass da diese Kasernen einfach nur verrotten und wer weiß, was dann da für himmelragende Hotelbauten daraus entstehen und ich glaube auch, dass die Sylter einen Teil Schuld haben. Sie müssen stärker diese Problematik des Verlustes der eigenen Inselbevölkerung in die gesamte politische Diskussion hineinbringen, damit solche Fehlentwicklungen nicht wieder auftauchen.
Der Abzug der Bundeswehr 2007 hat Langzeitfolgen, die sich erst allmählich zeigen. So musste 2014 die Nordseeklinik in Westerland ihre Geburtenstation schließen, weil auf Sylt zu wenig Neugeborene das Licht der Welt erblicken. Schwangere müssen seitdem einige Wochen vor der Geburt ihres Nachwuchses eine Klinik in Flensburg aufsuchen. Das sei bitter, aber voraussehbar gewesen, wie Mediziner Michael Eberlein meint.
Für die Insel ist es eine kleine Katastrophe, weil damit tatsächlich 4.000-5.000 Bewohner wegfallen aus deren Kreisen. Das waren junge Leute, Ehepaare, Paare, entsprechend Kinder geboren wurden. Das heißt, Geburtshilfe ein Stichpunkt, aber auch die anderen Abteilungen hier in der Nordseeklinik haben es immer schwerer, weil wir überwiegend ein Dienstleistungsbetrieb für einen sehr kurzen, überschaubaren Zeitraum geworden sind.
Ohne Nachwuchs überaltern auf Sylt die Vereine. Schulen müssen schließen, Auszubildende und Fachkräfte werden rar. Die Freiwillige Feuerwehr sucht händeringend neue Mitglieder, weil sonst eine funktionierende Brandbekämpfung nicht mehr gewährleistet werden kann. Polizisten teilen häufig das Schicksal vieler Beschäftigter in der Gastronomie und pendeln zum Festland, weil sie keine Wohnung zu angemessenen Mieten finden. Mit einem gezielten Wohnungsbauprogramm versucht Bürgermeister Heckel, die negative Entwicklung aufzuhalten.
Wir bauen über unseren Eigenbetrieb sehr viele Wohnungen und die auch zu sehr guten Preisen in einer guten Mischung. Das sind Sozialwohnungen, aber auch Wohnungen für Personengruppen mit mittlerem Einkommen und höherem Einkommen, also eine gute soziale Durchmischung. Und wenn wir diese günstigen Wohnungen auf den Markt bringen, hat das natürlich auch eine Folge auf den privaten Wohnungsmarkt. Und diese Veränderung ist auch bereits jetzt schon spürbar.
Es hat lange gedauert, bis dieses Programm aufgelegt wurde. Doch jeder kann jetzt, zum Beispiel am Bahnweg in Westerland, den Baufortschritt verfolgen. Dort entstehen 3 Mehrfamilienhäuser mit Holz und hellem Backstein, die sich gut in die Umgebung einpassen. Bedarf und Bedürftigkeit will die Gemeinde bei den Bewerbern streng prüfen, so der Bürgermeister.
Es gibt eine Kooperation mit dem Land, das heißt, wir schaffen Wohnraum für Landesbedienstete, für Polizisten, für Lehrer. Wir schaffen aber auch Wohnraum für Sylter, insbesondere für langjährig hier Wohnende, die sich dann eben verbessern können, die aber auch Wohnraum finden, der bezahlbar ist. Also von daher tun wir genau etwas für die Bandbreite der Bevölkerung. Wir versuchen damit, den Wohnungsmarkt neu aufzustellen und damit auch die Preise zu beeinflussen.
Bürgermeister Heckel will mit diesen Maßnahmen auch den Anteil von Dauerwohnraum erhöhen. Damit sind auf Sylt Häuser oder Wohnungen gemeint, die ganzjährig von Einheimischen genutzt werden, also nicht von Zweitwohnungsbesitzern oder Touristen. Seit den späten 1980er Jahren hat sich auf Sylt der Anteil von Dauerwohnungen mehr als halbiert. Nur noch 40% werden heute ganzjährig von Einheimischen bewohnt. Per Baunutzungsverordnung wollte der Bürgermeister Eigentümer daher zwingen, zumindest diesen Anteil zu erhalten, mit einer Quote für Dauerwohnraum. Doch mit dieser 40-60-Regelung ist Nikolaus Heckel vorerst gescheitert.
Wir hatten das große Ziel, dass wir den Dauerwohnraumanteil pro Wohngebäude über die Wohnfläche regeln wollten, durch unsere Bebauungspläne. Und hätten damit Mindestwerte an Dauerwohnraum pro Objekt geschaffen. Das ist eine gute Idee, aber natürlich betrifft es die Eigentümer und die werden in ihrer Freiheit beschnitten. Und ich bin zu Beginn meiner Wahlzeit mit diesem Thema durch die Ortsbeiräte und auch durch die Vereine und Verbände gelaufen und habe dafür Werbung gemacht. Bin natürlich gerade in den Verbänden, die Eigentümerinteressen vertreten, gescheitert.
Es ist ein offenes Geheimnis auf Sylt, dass die Widerstände in Kampen am größten waren, dem Dorf der Superreichen. Der Kampener Hoboken-Weg gilt als Deutschlands teuerste Straße. Durchschnittlich 35.000 Euro kostet hier laut Immobilienunternehmen Engel und Völkers der Quadratmeter. Die Anwesen sind zum Teil 8.000 Quadratmeter groß. Bewohnt sind aber die wenigsten der denkmalgeschützten Rittachhäuser. Einige haben direkten Zugang zum Wattenmeer. Sie werden fast ausschließlich als Ferienhäuser genutzt, für wenige Wochen im Jahr. In der übrigen Zeit geben sich Gärtner, Monteure, Elektriker und andere Handwerker die Klinke in die Hand, überwacht von einem Hausmeister oder unzähligen Videokameras auf den Grundstücken. Hier im Hobokenweg wieder mehr Dauerwohnraum zu schaffen, ist schwer möglich, Bürgermeister Heckel.
Fehler, die in der Vergangenheit gemacht worden sind, die können wir natürlich in der Zukunft nicht einfach bereinigen. Wir versuchen, Wohnraum, den wir jetzt schaffen, der noch vorhanden ist, entsprechend zu sichern. Auch in Gebieten der Gemeinde Sylt weiterhin Wohnraum zu entwickeln und auch gerne wieder Wohnraum zu reaktivieren. Aber es liegt halt auch in der Hand jeder Gemeinde, was sie erreichen möchte. Und Kampen ist ein spezieller Ort. Kampen ist eine eigene Marke. Und die drückt sich natürlich auch in der dortigen Nutzung und Bebauung aus.
Am Beispiel von Kampen zeigt sich ein weiteres Dilemma der Inselgemeinden. Vor einigen Jahren hat Sylt eine einheitliche Telefonvorwahl bekommen, doch in der Kommunalverwaltung kocht so manche Gemeinde nach wie vor ihr eigenes Süppchen. Spätestens wenn das Meer weiter vordringt und allmählich die Grenze ihrer Grundstücke erreicht, werden sich viele der Inselbewohner auf Zeit an ihre Gemeinde wenden und fragen, was sie zum Schutz der Insel unternimmt. Falls die Hauseigentümer nicht überrascht werden, weil sie gerade auf dem Festland sind. Der Klimawandel bringe mehr und stärkere Stürme, was zu einer verstärkten Erosion der Küstenregion und damit auch von Sylt führen werde, prophezeit Meeresbiologe Carsten Reise. Und vom steigenden Meeresspiegel sei nicht nur der Weststrand, sondern auch die Wattseite der Insel bedroht.
Sie müsste auf Dauer mitwachsen können mit dem Meeresspiegel. Wir wissen aber schon aus der Vergangenheit, dass es hier gerade im Sylter Bereich nicht so funktioniert, dass das Watt kontinuierlich mit dem Tempo des Meeresanstiegs mithalten kann. Und wenn er sich nun noch weiter beschleunigen wird, dann wird das erst recht nicht der Fall sein. Also müssten wir auch im Wattenmeer zufüttern. Das heißt, Sand mit Schiffen draußen vom Grund der Nordsee in den Küstenbereich bringen und hier und da mit Sand ergänzen, damit die Küste den Anschluss an den Meeresspiegel nicht verlieren wird.
Der Klimawandel treffe Sylt in besonderer Weise, sagt Carsten Reise. Zum einen werde es künftig wohl schönere Sommer geben, wovon der Tourismus profitiere. Andererseits könne der wachsende Meeresspiegel die Zerstörung der Insel beschleunigen. Umso wichtiger sei es, mit den Ressourcen von Sylt behutsam umzugehen und den Ausverkauf der Insel von innen zu stoppen.
Wenn es uns nicht gelingt, eine ständige Bevölkerung an dieser Küste zu halten, dann brauchen wir eigentlich auch keinen Küstenschutz mehr. Es reicht also nicht aus, dass man einer Küstenschutzbehörde sagt, geht vernünftig mit den Sandvorspülungen um und mit dem Deichbau um. Nein, es ist eine gesamtgesellschaftliche Frage, die betrifft nicht nur Norddeutschland, sondern da muss man sich insgesamt überlegen, wie will man in Zukunft mit solchen Landschaften umgehen. Und soweit ich es kenne, ist man sich hier an der Küste einig, man will hier weiter leben bleiben, man will nicht umziehen nach Süddeutschland. Und dann gilt es wirklich, alles zu hinterfragen, nicht nur den jetzigen Küstenschutz in seiner Strategie, sondern auch den Lebensstil.